Ich habe ein Programm bekommen von einer christlichen Freizeiteinrichtung mit dem Jahresprogramm. Da waren ungefähr 70 Freizeiten angeboten und die waren so illuster, also es waren die verrücktesten Sachen dabei, aber es war keine Bibelstudierfreizeit dabei. Und da ist Shoppen sicherlich ein Exot und ich finde das sehr schön, dass Leute bereit sind, eine Woche sich freizunehmen. Und ich hoffe, dass das wirklich euer Ziel ist, dass wir hier zusammen sind, um die Bibel zu studieren, dass Gott zu uns reden kann. Und ich habe gedacht, bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich gerne mal drei Gründe nennen, warum man die Bibel studieren sollte. So als Motivation für die Tage.
Ich glaube, ich verkehrt bin und man sagt, wer du bist, viele kennen dich nicht, oder?
Also Wolfgang ist eigentlich immer der Meinung, dass es nicht so wichtig ist, wer man ist.
Was man ist.
Das sehe ich anders. Also ich heiße Klaus Günschel, bin 55, komme aus der Uckermark, das gehört noch zu Deutschland. Oben. Wir werden zwar von Polen bedrängt, aber sind im Moment noch deutsch. Ich bin verheiratet seit 29 Jahren, wir haben 6 Kinder, 4 Schwiegerkinder, 3 Enkel. Wir haben dort ein kleines Freizeitgelände mit 50 Betten. Vieles ist ähnlich. Wir sind deswegen auch irgendwie befreundet mit Andreas. Vieles machen wir gleich, denken gleich. Und wir finden das sehr, irgendwie macht uns das sehr glücklich, dass wir uns in einer Brüderschaft bewegen, die sehr ermutigend ist. Und deswegen bin ich auch sehr gerne hier. Ich fühle mich hier extrem wohl und finde das sehr schön, dass man einfach Zeit hat, über die Bibel nachzudenken. Wir wohnen ja auch hier, der Peter und ich, wir stehen euch zur Verfügung, wenn wir denn für euch sichtbar sind. Hier, wenn wir unsere Ruhe haben wollen, hauen wir auch ab. Aber an sich sind wir Kontakter. Reicht das? Ja. Okay, kommen wir jetzt zum Bibelstudium. Warum Bibelstudium? Also der Vortrag besteht heute aus 9 Punkten. 3 Punkte, warum man die Bibel studieren soll. Und dann möchte ich gerne eine Einleitung geben in das 4. Buch Mose, die ersten 19 Kapitel kurz streifen. Und ich habe da 6 Punkte herausgenommen, die man sich dann auch merken kann, damit ihr wisst, was in der Stunde auf euch zukommt. Gestern hat Peter uns daran erinnert, dass das Vaterunser ja so ein Programm vorgibt. Was ist wichtig und woran sollte man zuerst denken? Und als der Herr gesagt hat, wie wir beten sollen, sagt er, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also die ersten Bitten des Vaterunsers gehen darum, dass es um Gottes Interessen geht. Und das verlieren wir ja extrem oft aus den Augen. Also wir hören so oft von jungen Leuten, dass sie sagen, Bibel studieren, was bringt mir das? Und das ist dieser alte, unausrottbare Egoist, der in uns wohnt, dass wir denken, ich mache etwas und es muss mir zuerst etwas bringen. Und das ist falsch. Der erste Grund für das Bibelstudium ist, dass wir Schönheiten des Herrn entdecken. Warum? Dazu 3 Bibelstellen. Römer 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29, das zeigt das Ziel überhaupt unserer geistlichen Entwicklung. Denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn ihr in euer geistliches Navi euren Bestimmungsort eingeben würdet, würde Römer 8, Vers 29 als Antwort kommen. Wir sind dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Und deswegen studiere ich die Bibel. Ich möchte in der Bibel den Herrn entdecken. Ich möchte in der Bibel etwas entdecken von dieser einmaligen Person. Es ist wie Goldwäsche, ja. In Schotten gibt es wahrscheinlich kein Gold, aber wenn man so früher die Bücher liest, da hat man immer viel Arbeit rein investiert und ab und zu hat man einen Brocken gefunden. Ich habe in der letzten Woche einen Brocken gefunden in Zephania 3, vielleicht darf ich den mal mit euch teilen. Da steht in Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Das ist so ein schöner Vers. Wenn man Zephania liest und mal studiert, da kann man schon leicht depressiv werden. Aber dann kommt man zum Glück zu Kapitel 3 und dann geht plötzlich die Sonne auf. Und dann steht da so ein Vers und du schüttelst, du machst Bibelstudium, plötzlich fällt der Goldbrocken runter und da steht, der Herr ist in deiner Mitte, er ist ein rettender Held. Früher, also ganz früher, da waren meine Kinder noch klein und da gab es immer einen Spruch, Papa ist ein Held. Das ist dann langsam verstummt, aber das braucht man natürlich schon mal. Das braucht man ja schon mal als Mann, dass irgendwann mal einer zu einem sagt, du bist ein Held. Da sehnt sich ja jeder nach. Ja? Jetzt muss ich versuchen, dass ich meine Enkel so erziehe, dass die das ab und zu mal als erstes Wort rausbringen, Opa ist ein Held, aber wahrscheinlich misslingt das. Aber was immer berechtigt ist, ist Zephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held, ein Goldbrocken. Wir lernen den Herrn kennen, wir haben ihn etwas mehr lieb. Das ist die Bestimmung. Der zweite Vers, Epheser 4, Vers 13, das sind einfach so Basics. Und ich denke mal, ich kenne jetzt viele von euch nicht, dass wir uns irgendwie einnorden, dass wir so mal überhaupt wissen, warum sitzen wir eigentlich hier. Epheser 4, Vers 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Es geht darum, dass wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Und wiederum unterstützt das den ersten Punkt, dafür studiere ich die Bibel. Ich möchte etwas kennenlernen über den Herrn. Und der Herr ist wirklich schön. Es ist immer schwierig, das Wort Herrlichkeit zu definieren. Was hat Benedikt mal gesagt, was Herrlichkeit wäre? Ist die Summe von Einzigartigkeiten. Da habe ich gedacht, okay, komme ich auch nicht so sehr viel weiter. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, es gibt Dinge, die hat nur eine Person und das ist der Herr. Und wenn man diese ganzen Eigenschaften zusammennimmt, dann muss man sagen, das macht seine Herrlichkeit aus. Ja, er ist überragend in jeder Hinsicht. Er ist ein rettender Held. Dritte Stelle, 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist vielleicht so der Höhepunkt. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Warum machen wir Bibelstudium? Weil wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Das machen wir. Und dann werden wir endlich verwandelt. Wie oft haben wir uns schon danach gesehnt, dass wir uns doch ändern könnten, oder? Roland, noch nie gewünscht? Ja. Und dann wird man früh wach und guckt in den Spiegel und denkt, ach, wieder nicht verändert. Oder vielleicht irgendwann doch verändert. Nein, aber wir wollen uns ja auch geistlich verändern. Wir haben so hässliche Charaktereigenschaften, wo wir denken, die müssten wir doch mal ändern. Dann geben wir uns Mühe und es gelingt nicht. Und hier ist so ein Rezept, 2. Korinther 3, Vers 18, wodurch werden wir verwandelt? Wodurch werden wir verändert? Indem wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Das sind einfach drei sachliche Gründe. Für Punkt 1, warum studiere ich die Bibel? Und das ist wirklich das Wichtigste, dass wir den Herrn besser kennenlernen. Und das ist jetzt nicht irgendwie Sonntagsschulstoff. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass ihr sagt, das ist jetzt billig. Also, wie war das jetzt? Du heißt?
Jan.
Jan, genau. Entschuldige bitte. Jan weiß das schon seit 20 Jahren. Ich weiß es seit 50 Jahren. Und trotzdem müssen wir uns in Erinnerung rufen, ich studiere die Bibel nicht in erster Linie, damit ich etwas davon habe, sondern damit ich den Herrn entdecke. Und wir werden in diesen Tagen im 4. Buch Mose den Herrn entdecken, auf eine ganz schöne Weise. Der zweite Grund, warum wir Bibel studieren, ist Training, würde ich das überschreiben. Warum? Die Bibel ist nämlich ein Schwert. Und wir müssen lernen, mit dem Schwert umzugehen. Und Training bedeutet, ich lerne den Gebrauch der Bibel im Blick auf andere. Denn wenn wir miteinander zu tun haben, kann ich dir bestmöglich helfen, wenn ich dir ein gutes Bibelwort sage. Ich möchte mal erinnern an Psalm 119. Da steht ein sehr schöner Vers, also das sind natürlich viele schöne Verse, aber und zwar Vers 50, Psalm 119, Vers 50. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Ich hatte in diesem Jahr schon mit mehreren Trauerfällen zu tun und da habe ich gemerkt, was ich für ein armer Mensch bin, dass ich so schlecht trösten kann. Also ich hatte mit einer Schwester zu tun, die ihren Mann verloren hat, der war 43, der fährt auf Arbeit und auf Arbeit kommt er bei der ersten Baustelle an, der war Heizungsmonteur und die Leute wundern sich, dass er nicht aussteigt und dann gehen sie dorthin und er war tot. Und sie hatte keine Zeit mehr, sich von ihm zu verabschieden, überhaupt nichts. Sie hat drei kleine Kinder. Und jetzt sollte ich den Mann beerdigen und ich soll sie trösten. Und ich bin mit meiner Frau vorher 2 Tage in Urlaub gefahren, weil wir gesagt haben, wie soll das denn eigentlich gehen? Und wenn dann diese ganze Ohnmacht dich überfällt, dann möchtest du am liebsten gleich mitsterben, weil du das nicht erträgst. Und dann habe ich diesen Vers gefunden und der hat mir eine unglaubliche Freude bereitet. Weil das war für mich die Antwort, wie kann ich denn trösten? Ich kann nur dadurch trösten, dass deine Zusage mich belebt. Und das hat mir klar gemacht, dass wir irgendwo von Gott die Fähigkeit brauchen, einen Vers zu entdecken aus der Bibel, der der anderen Person in diesem Moment wirklich hilft. Wirklich hilft. Und ich glaube, dass das nur die Bibel tun kann. Unsere Worte sind oft so blöd und so leer. Und Hiob sagt ja auch, ihr seid leidige Tröster. Und dafür brauchen wir Training. Und auch dafür muss ich ja die Bibel studieren. Woher soll ich denn die Verse kennen, wenn ich sie nicht weiß? Dafür diese Tage in Schoppen, dass ihr Training habt, Training im Umgang mit dem Schwert, dass wenn ihr hier weggeht, dass ihr das Schwert gut gebrauchen könnt. Natürlich, wenn jemand getröstet werden muss, sollte man das Schwert irgendwie auch ein bisschen einpacken. Aber ja, der zweite Grund für Bibelstudium. Der dritte Grund ist, und der ist natürlich wahr, wir brauchen persönlich Nahrung und wir brauchen Ermutigung. Wir werden dann in 4. Mose an eine Stelle kommen, wo steht, dass das Volk mutlos geworden ist. Das steht in 4. Mose 21, Vers 4. Sie brechen auf vom Berg Hor und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und da steht in der Fußnote eigentlich mutlos. Und ich glaube, dass es viele Christen gibt, die wirklich mutlos sind. Egal in welchen Zusammenhängen, ob wir jetzt in besonderen Diensten stehen, ob wir im Alltag stehen. Wir haben sehr oft mit Menschen zu tun, die wie Elia unter dem Ginsterstrauch liegen und die plötzlich enttäuscht sind, dass sie doch nicht besser sind als ihre Väter. An sich ist das Quatsch, dass man da noch enttäuscht ist, aber Elia war einfach enttäuscht. Und da brauchen wir Ermutigung. Und das ist der dritte Grund für Bibelstudium. Wir müssen unsere eigene Seele nähren. Und wir müssen sie so nähren, dass wir Freude haben an dem, was wir tun. Ist das egoistisch? Nein, es ist nicht egoistisch, denn es steht in der Bibel. Und dann präsentiere ich euch einen Vers, der sicherlich zu Wolfgangs Lieblingsversen gehört. 5. Mose 28, Vers 47. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast. Das ist doch interessant, dass jetzt Gott kommt zu seinem Volk und er sagt ihm, ich werde euch nicht wegen dieser Sünde aus dem Land vertreiben, auch deswegen wird der Fluch nicht über euch kommen, sondern ihr habt mir nicht mit fröhlichem Herzen gedient. Und diese Fröhlichkeit vermisse ich manchmal ein bisschen. Also wir kommen alle, und ich höre schon wieder von Weitem, wenn ich nach Schoppen komme, da kommen ganz viele Geschwister mit ihren Problemen. Na meine Güte, Probleme haben wir alle. Aber es wäre doch auch mal nett, wenn wir alle uns wieder treffen und wir treffen unsere fröhlichen Herzen. Gott sagt, ich kann das nicht leiden, dass du zu mir kommst und du kommst nicht mit Freude zu mir und auch nicht mit fröhlichem Herzen. Und deswegen wird dich der Fluch treffen. Jetzt müsst ihr euch nicht alle Smileys auf das Gesicht malen, aber man kann ja mal darüber nachdenken, ob wir nicht oft auch in einer Traurigkeit versinken, die nicht berechtigt ist. Gott sagt, das ist nicht in Ordnung. Ich möchte gern, dass du mir mit fröhlichem Herzen dienst, mit Freude dienst. Und wir werden die Woche entdecken, dass wir sehr viel Grund dafür haben. Und wir können auch Freude weitergeben, wir können Freude teilen und wir können uns vielleicht auch ein bisschen anstecken, dass wir etwas fröhlicher werden, wenn wir über die Bibel reden und über sie nachdenken. Das lag mir so auf dem Herzen als Einleitung, warum machen wir Bibelstudium? Punkt 1, wir wollen gerne den Herrn besser kennenlernen. Wir wollen wirklich andere Leute treffen und wenn die uns fragen, was hast du die Woche vom Herrn kennengelernt, dass dir wenigstens ein Vers einfällt. Ja, Zephania 3, Vers 17, er ist ein rettender Held. Und dann merkt der andere, oh, der freut sich ja richtig, da freue ich mich einfach mit. Und dann plötzlich freut ihr euch alle beide und dann könnt ihr wieder auseinandergehen. Das zweite ist, dass wir Training brauchen im Umgang mit dem Schwert. Wir müssen die Bibel kennen, wir müssen sie studieren, damit wir unseren Job gut machen können. Als Väter, als Mütter, als Angestellte, als Arbeitgeber, als Prediger, als Küchenfrauen, wie auch immer. Wo jeder so seine Begabung hat. Und das dritte ist, dass wir persönliche Nahrung brauchen, Ermutigung brauchen. Wenn wir die nicht haben, gehen wir vor die Hunde. Wir wissen ganz genau, dass wir ohne Essenseinnahme nicht lange aushalten. Aber wir gönnen uns schon mal den Luxus, auf eine geistliche Essensaufnahme zu verzichten. Und das endet tödlich. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich möchte gerne einige Punkte mit euch besprechen aus dem vierten Buch Mose. Wir haben damit ja angefangen vor einigen Jahren. Und jetzt habe ich nochmal darüber nachgedacht und vielleicht waren doch einige diese Jahre vorher nicht da. Ich möchte euch 6 Dinge sagen, die mir in der Erinnerung immer noch wichtig sind und über die ich immer noch nachdenke. Und wir wollen anfangen zu lesen. Der erste Punkt ist, es geht in unserem Leben als Christen auch um Kämpfe und Schwierigkeiten. Und dazu lesen wir einen Vers aus 4. Mose 1. Wir lesen ruhig mal die ersten 3 Verse. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Zusammenkunft am 1. des 2. Monats, im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten und sprach, nehmt auf die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alle Männlichen nach ihren Köpfen von 20 Jahren und darüber, jeden, der zum Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeren, du und Aaron. Vielleicht noch ein Vorspann, dass wir so das vierte Buch Mose gut lokalisieren im Alten Testament. Die Aufeinanderfolge dieser Bücher ist für mich faszinierend. Die Bibel beginnt bekannterweise mit dem ersten Buch Mose und das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge und es teilt sich in 2 Teile. Die Kapitel 1 bis 11, die Kapitel 12 bis 50. Und dieses Buch ist das Buch der Anfänge, weil es grundsätzliche Fragen beantwortet. Es beantwortet die Frage nach unserem Woher, nach unserem Wohin. Es beantwortet die Frage nach der Sünde und nach dem Bösen. Es beantwortet die Frage nach der Form des Zusammenlebens, wie Gott sich das gedacht hat. Er hat die Ehe eingesetzt und die Ehe ist alternativlos und sie ist Gottes geniales Konzept. Also da ist das Buch, gerade die ersten 11 Kapitel, grundlegend. Und man sagt ja auch, dass die ersten 11 Kapitel Gott beschreiben als in seiner Eigenschaft als Licht und dann die Kapitel 12 bis 50 in seiner Eigenschaft als Liebe. Und das kann man auch ganz gut erklären, warum. Denn es gibt einen Schnitt zwischen Kapitel 11 und Kapitel 12, dass Gott nicht mehr die globalen Dinge behandelt, sondern er behandelt persönliche Dinge. Vorher geht es um die Flut, um den Turmbau, um den Sündenfall. Und in den Kapiteln 12 bis 50 geht es um Biografien. Und es geht darum, dass Gott sich um einen einzelnen Menschen kümmert, nämlich um Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Und das macht nochmal deutlich, wie genial Gott ist, dass obwohl er mächtig ist und global denkt, dass er trotzdem die Fähigkeit hat, sich um einen Mensch zu kümmern. Und wenn jetzt, du bist mit deinem Vornamen? Korea? Hanna. Wenn jetzt Hanna dieses Anliegen hat und sich Gedanken macht und sie geht damit zu ihrem Herrn, dann beschleicht uns ja oft so das Gefühl, dass Gott das nicht interessiert, weil er hört ja gleichzeitig auf so viele Gebete. Ja? Warum soll er sich jetzt um meinen speziellen Fall kümmern? Und die Kapitel 12 bis 50 in 1. Mose sind die Garantie dafür, dass Gott das kann und dass er das auch will. Denn er begleitet ja Gott Abraham die ganze Zeit. Er kümmert sich auch um Lot, nebenbei bemerkt. Und er hat die alle im Blick. Und er sorgt mit einer Akribie dafür, dass jeder Einzelne die Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht. Und deswegen dürfen wir mit sehr viel Zuversicht beten auch. Ja? Das macht ja auch Freude. Dass man genau weiß, also Gott, der eigentlich sich um 8 Milliarden Leute kümmert, hat die Fähigkeit, sich... Und er muss nicht überlegen, wenn er den Mann da hinten sieht, mit dem blauen T-Shirt, wie er denn wieder heißt. Gott weiß, dass er Jan heißt. Ja? Das ist das Gute. Aber wenn wir einen Bogen spannen über das erste Buch Mose, dann sehen wir, dass das Kapitel 1 beginnt mit Gottes Souveränität, mit seiner ganzen Weisheit, mit seiner Schöpferherrlichkeit. Und das erste Buch Mose endet mit einem Sarg. Also es beginnt gut und es endet schlecht. Josefs Sarg ist das Ende von 1. Mose. Und das zweite Buch Mose beginnt ganz unten. Es beginnt nämlich bei einem geknechteten Volk in der Knechtschaft Ägyptens und es wird erlöst und es endet in 2. Mose 40 damit, dass im Vers 34 die Herrlichkeit Gottes seine Wohnung bezieht. Und das ist natürlich grandios, dass wir wissen, dass Gott auf das Versagen der Menschen eine Antwort hat, indem er einen Plan hat, dass er trotzdem unter diesen Menschen wohnen kann und dass seine Herrlichkeit dort einzieht. Und der Vers ist auch einfach zu schön, als dass wir ihn nur erwähnen. Wir lesen einfach mal diesen Vers. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. In diesem Zusammenhang möchte ich mal an einen Vers erinnern von Tosa. Der hat gesagt, es ist die größte Sünde, dass unsere junge Generation nie die Herrlichkeit Gottes unter uns gesehen hat. Das fand ich so eine Ohrfeige, eine schallende Ohrfeige. Und ich habe diesen Satz mal vor vielen Jahren gelesen und ich habe gedacht, ja, das will ich jetzt machen. Ich möchte gerne über die Herrlichkeit Gottes reden. Und ich glaube, dass wir auch der jungen Generation wieder die Augen öffnen müssen, was Herrlichkeit Gottes wirklich bedeutet. Was das eigentlich für ein Herr ist, den wir haben. Wir beten doch nicht an eine Wolke oder an ein Monster, sondern wir beten an eine Realität. Der Herr, den gibt es wirklich, ja, und er war wirklich auf der Erde, er ist wirklich auferstanden, er ist ja wirklich für mich gestorben. Und er hat so eine Faszination für uns, je mehr wir in der Bibel lesen. Also ich kann es nicht verstehen, dass wir oft zu wenig begeistert sind und auch zu wenig weitergeben davon. Und deswegen, der Toser übertreibt ja schon manchmal ein bisschen, aber da hat er vielleicht so ein Finger auf eine Wunde gelegt. Ich lese den Satz nochmal vor. Es ist die größte Sünde, dass unsere junge Generation nie die Herrlichkeit Gottes unter uns gesehen hat. Und das war für mich sehr eine Motivation, darüber nachzudenken. Und vielleicht können wir seinen Worten dann doch ad absurdum führen und damit wieder anfangen. Das wäre doch eine gute Sache. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt die Wohnung. Und dann schließt sich folgerichtig das dritte Buch Mose an, denn Michael wird sofort fragen, na, wenn jetzt Gott bei den Menschen einzieht, wie soll denn diese WG aussehen? Wie sollen die denn zusammenleben, wenn Gott bei den Menschen einzieht? Und dann sagt Gott, ja, die Frage habe ich längst gesehen auf deinem Gesicht. Das dritte Buch Mose kommt. Wie kann ein Mensch bei Gott wohnen? Wie können die zusammen wohnen? Denn Gott sagt ja, seid heilig, denn ich bin heilig. Jetzt sagt der Mensch, oh, da habe ich ein Defizit, ich kann ja gar nicht bei dir wohnen, ich werde die WG wieder kündigen. Und dann sagt Gott, nein, geh bitte nicht, ich habe eine Möglichkeit, dass wir trotzdem zusammen wohnen können. Und das geht nur aufgrund eines Opfers. Und deswegen wird im dritten Buch Mose gezeigt, wie kann ein Mensch bei Gott wohnen? Wie können wir überhaupt die Gegenwart Gottes ertragen? Und das geht nur, dass wir in Christus sind, nach Kolosser 1, Vers 28. Das sind ja so Basics, so grundlegende biblische, geistliche Wahrheiten, die wir uns immer wieder mal vergegenwärtigen müssen. Dafür ist das dritte Buch Mose da. Und dann geht es endlich los im vierten Buch Mose. Das ist so wie früher, war ich mal, also wir hatten zu DDR-Zeiten UTP als Fach in der Schule. Das hieß Unterrichtstag in der Produktion. Weil das war ja das Ziel der Kommunisten, dass jeder vernünftige Mensch ein Werktätiger wird. Das Studieren war nicht so hoch angesehen. Also sollten die Kinder merken und lernen, wie sie an der Drehbank stehen. Und mir hat das gefallen. Aber das Anstrengende dabei war, dass die Einleitung ging immer so elend lange. Und dann saßen wieder 2 Stunden und Brandschutzbelehrung, Arbeitsschutzbelehrung. Und ich sah die Drehbank da stehen, wenn ich nur endlich mal da ran könnte. Ja? Und dann irgendwann war der fertig, sagte er, jetzt dürfte noch 1 Stunde. Ich sagte, prima, noch 1 Stunde. Ich hatte jedenfalls eine Menge Spaß daran. Und mir kommt das so vor, am Ende vom dritten Buch Mose, alle scharren mit den Füßen, wann geht's denn endlich los? Und dann kommt das vierte Buch Mose, das ist ein Buch der Praxis, das Volk zieht durch die Wüste. Und Gott will uns jetzt in diesem Buch ganz viele Dinge lehren. Und das erste, was wir gelernt haben in Kapitel 1, Vers 3 ist, wir werden gemustert und wir ziehen aus zum Heer. Und das ist nicht eine verkappte Form von Reha, sondern das bedeutet Krieg. Wenn jemand zum Heer gemustert wird, bedeutet das, er befindet sich in einer Armee und er muss kämpfen. Und das ist ein Irrtum, der irgendwie uns begleitet schon eine ganze Zeit, dass wir die ganze Zeit immer versuchen, oder zumindest, wenn ich so viele oder manche Bücher lese, wir wollen das Christentum nett verpacken. Es ist auch schön, es riecht gut, es fasst sich gut an, es ist einfach alles toll. Und dann sagt mir Max Lucado zum 200. Mal, dass ich wertvoll bin und dann ist das irgendwie ein gutes Gefühl. Und wir verschweigen eine ganz wesentliche Wahrheit des Christentums, dass wir uns im Kampf befinden. Und das ganze vierte Buch Mose ist ein Buch von Kämpfen. Immer wieder muss das Volk kämpfen. Es kämpft schon mal gegen sich selbst, dann kämpft es mal gegen Feinde. Und dann kämpft es auch schon mal gegen Gott. Manche Kämpfe kann man sich sparen, aber manche Kämpfe sind unerlässlich. Und das gehört für mich zu einer Form von Ehrlichkeit. Wenn meine Kinder mich fragen würden, Papa, nimm mir einen guten Grund, dass ich mich bekehre, Da muss ich ihnen natürlich sagen, dass sie sich bekehren sollen, weil sie verloren sind. Aber ich werde mich hüten, ihnen zu sagen, wenn du dich bekehrt hast, dann beginnt ein rosarotes Leben für dich. Das ist einfach nicht ehrlich. Es beginnt ein sehr schönes Leben, aber es ist anstrengend, oder? Es ist mit Kämpfen verbunden. Es ist auch schon mal notvoll. Und es kann auch schon mal sein, dass wir mutlos werden. Und ich finde, wir sollten da ehrlich sein. Und das lehrt mich das vierte Buch Mose. Es ist ein Buch von Kämpfen. Aber was lehrt uns die ersten drei Verse auch? Dass Gott mustert. Und das vierte Buch Mose heißt ja Numeri, das heißt Zählung. Und es wird eingerahmt von zwei Zählungen, eine im Kapitel 1 und eine im Kapitel 26. Eine Zählung hat erstmal die Botschaft für mich, dass Gott mich zählt. Also es kann sein, dass Gott jetzt hier reinkommt, wir müssen alle aufstehen und es hat keiner mehr die Chance, diesen Saal zu verlassen. Und dann geht Gott an jeden vorbei und sagt, du kriegst die Nummer 1, 2, 3, 4. Warum macht er das? Damit hier jedem klar ist, dass jeder gebraucht wird. Wir haben ja schon mal immer noch so diesen Hang zum Klerikalismus. Es gibt die, die hier vorne stehen und es gibt diese ewigen Konsumenten, die dann sitzen und die dann irgendwann, wenn sie sich qualifiziert haben, zu Kritikern werden. Aber das ist nicht so. Eine christliche Gemeinde ist keine Arena, wo so ein paar sich vor den Löwen retten in der Mitte und der Rest gibt dann sein Urteil ab, so oder so. Sondern wir müssen einfach verstehen, dass eine christliche Gemeinde ist eine Schar von Randfiguren, die alle im Kreis sitzen und in der Mitte ist der Herr. Das ist eigentlich eine gute Definition. Wir sind eine Gruppe von Randfiguren. Und wir haben nicht das Recht, uns da nochmal aufzuteilen und zu denken, der ist mehr wert, der ist weniger wert, sondern Gott zählt. Er lässt jeden antreten und wir wissen inzwischen, glaube ich, ganz genau, dass jeder eine Gabe hat, dass jeder wertvoll ist bei Gott. Da stimme ich ganz mit unserem lieben Max Lugado überein. Nur wir sollen das nicht so überbewerten, dass wir irgendwann stolz darauf werden. Das ist das Erste, was ich gerne sagen würde. Wir kämpfen einen Kampf des Glaubens. Dazu möchte ich auch sagen, wer unsere Feinde sind. Auch das ist Sonntagsschulstoff, den man nicht oft genug wiederholen kann. Unsere drei Feinde sind die Welt, der Satan und das Fleisch. Das sind unsere ausgemachten Feinde. Wir dürfen nicht denken, wie die Welt denkt. Wir müssen wachsam sein und müssen einfach wissen, dass es jemanden gibt, der uns schaden will. Und dann ist es nach wie vor so, dass in uns zwei Naturen wohnen, die uns sehr zu schaffen machen. Das zeigt als Beispiel Galater 5, Vers 17. Da sagt der Apostel Paulus, dass das Fleisch wieder den Geist streitet, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, dieser sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist eine Übung, die behalten wir, bis wir hier sterben. Das sind unsere Feinde. Und wir dürfen das niemals verwechseln mit anderen Menschen oder Institutionen oder was auch immer, dass wir die zu unseren Feinden erklären. Unsere wirklichen Feinde sind die Welt als System, als Gedankengebäude, als ein Herrschaftsbereich, wo der Fürst dieser Welt regiert. Das ist Satan selbst und das ist unser Fleisch. Und dieser Gedanke des Kampfes wird auch gestützt durch Epheser 6. Dort finden wir die Waffenrüstung. Und da zeigt der Apostel Paulus nochmal, dass unser ganzes Leben ein Kampf ist. Und wir brauchen eine Ausrüstung dafür. Eine haben wir schon erwähnt, den Helm des Heils. Das ist ein separates Studium wert oder man bedient sich des Archivs des Taupunkts. Das Zweite, was ich nennen möchte, sind diese beiden Zählungen. Und das möchte ich mit zwei Gedanken verbinden. Wer jetzt die Zählungen studiert, das ist relativ einfach. Man nimmt sich eine Tabelle. Schreibt oben hin Kapitel 1, Kapitel 26, schreibt sich die ganzen Zahlen auf. Es fallen zwei Dinge auf. Was fällt auf, wenn man die Zahlen vergleicht? Was soll ich erst das Positive sagen, erst das Negative? Positiv. Positiv. Das ist der Inbegriff des positiv denkenden Menschen. Das Positive ist, dass wenn wir die Gesamtzahl vergleichen, dass sie nahezu gleich bleibt. Das ist doch faszinierend, oder? Ein Volk zieht durch die Wüste. Wahrscheinlich waren es 3 Millionen Leute. Die Wüste ist nicht gerade so, dass da alle 20 Kilometer ein McDonald's kommt. Gar nichts. Und dann sterben die auch noch alle. 600.000 Männer sterben. Es waren jeden Tag 324 Beerdigungen zu machen. Und am Ende sagt Gott, wenn wir ankommen, ist die Zahl konstant. Und das ist ein Zeichen für Gottes Treue. Wir Menschen, wir können machen, was wir wollen. Wir können versagen. Wir können quer im Stall stehen. Wir können uns völlig daneben benehmen. Wir können Gott anklagen. Wir können alles versuchen, um seine Wege zu durchkreuzen. Am Ende, Gott ist treu. Das finde ich so schön. Nimm die beiden Zahlen, schreib sie auf deinen Spiegel zu Hause. Und wenn du früh aufwachst, weißt du ganz genau, Gott ist treu. Wenn es nach Gott geht, nach Gottes souveräner Weise, wie er mit den Menschen umgeht, ist, dass Gott treu ist. Und wir denken ja manchmal auch, die Christenheit ist alles am Abrutschen, alles liberal. Wir sind so mitten auf den Steigen des Rechts natürlich. Das habe ich schon immer gedacht. Und da gibt es so Pessimisten, die sehen alles untergehen. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil dann stehen wir in der Gefahr, dass wir ausblenden, dass Gott treu ist. Diese 7000, die er sich aufbewahrt hat, die auch Elia nicht mehr gesehen hat, die gibt es heute auch noch. Und immer wenn wir denken, wir sind alleine treu, ist das der Anfang vom Ende. Dann wird Gott unserem Hochmut begegnen. Und dann wird er uns wirklich zeigen, wer treu ist. Und deswegen, lasst uns das ruhig mal lesen, also brauchen wir nicht lesen, aber diese beiden Stellen sind in 4. Mose 1, Vers 46. Es waren alle gemusterten 603.550, die Zahl kann man sich merken. Ja, wenn man sie oft genug gelesen hat. Na, jetzt muss ich natürlich die andere Zahl auch noch finden. Und die andere Zahl steht in 4. Mose 26, Vers 51. Dies sind die Gemusterten der Kinder Israel, 601.730. Also wir haben minimale Verluste zu beklagen, ja. In Bezug auf 600.000 fehlen 1.000. Das ist für mich Gottes Treue. Und das dürfen wir nie unterbelichten. Vielleicht hast du im Moment ein Problem, wo du sagst, das ist nicht lösbar. Dann darfst du dich daran erinnern, dass in 2. Timotheus 2 steht, Gott ist treu. Das sind drei Worte, das ist Gottes Wort. Und Gott wird immer zu seinen Zusagen stehen. Gott ist treu. Und das ist ja das, was wir an Gott bewundern können, dass wenn man mal sieht, wie boshaft die Menschen sind, dass Gott immer noch aus dem Versagen der Menschen etwas Großartiges machen kann. Ja, das müssen wir sehr vorsichtig verarbeiten. Das bedeutet nie, dass uns das berechtigt, etwas Böses zu tun. Aber das Böseste, was es gab, war der Sündenfall. Dass der Mensch sich von Gott abwendet. Und die Antwort Gottes ist jetzt darauf, dass er einen Plan hat, das nicht nur zu reparieren. Das finde ich so großartig. Wenn Gott den Sündenfall repariert hätte, dann hätte er uns wieder wohin gesetzt? Ins Paradies natürlich. Aber wo setzt er dich hin?
Außerhalb.
Na, außerhalb klingt ein bisschen allgemein. Also ich habe eine Wohnung im Haus des Vaters. Ja. Und das ist ein großer Unterschied zum Paradies. Also Gott repariert nicht Dinge, da steht nicht eine Vase, wo du noch genau den Kleber runterlaufen siehst, sondern er macht etwas völlig Neues und es ist weitaus prächtiger als das, was wir kaputt gemacht haben. Und das kannst du doch nicht verstehen, oder? Warum macht Gott das? Eine Sache, die mich, wenn ich wirklich nicht schlafen kann, sehr oft beschäftigt, ist, dass in Deutschland so viele Kinder abgetrieben werden, oder? Berührt euch das schon noch manchmal? Es ist unglaublich. Wir sind so ein fettes, dekadentes Volk. Uns geht es so gut. Und wir ermorden Menschen dort, wo Gott einen Schutzraum für sie geschaffen hat, wo eigentlich keiner hinkommen soll. Und das macht mich wütend. Und ich möchte am liebsten jetzt hier raus und sofort irgendetwas machen. Und ich bete und wir beten auch wirklich darum, auch zu Hause, dass Gott uns irgendetwas zeigt, wie können wir etwas tun. Und das ist so eine Schuld, die wir als Volk auf uns laden, die mit der Schuld der Judenverfolgung durchaus zu vergleichen ist. Aber was mich so wundert, ist, dass wir, wenn Dinge 20 Jahre lang passieren, dann nicken wir das einfach ab. Es ist eben so. Nein, es ist nicht so. Ich meine damit nicht, dass wir alle Abtreibungspraxen jetzt in die Luft sprengen. Das meine ich nicht. Unser Fleisch ist nicht wieder, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Ja? Aber vielleicht müssten wir mal ein Haus gründen und eröffnen, wo wir einfach Kinder aufnehmen, wo wir Frauen aufnehmen. Viele Frauen treiben ab, weil ihre Partner sie dazu drängen, weil sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Dass man dann sagt, komm einfach zu uns. Denkt mal drüber nach. So, das ist die Schweinerei, die wir begehen. Ja? Aber was ist Gottes Antwort darauf? Diese Menschen sind alle im Himmel. Oder? Das ist überhaupt keine Rechtfertigung. Das wird nicht unsere Strafe geringer machen. In keinem Fall. Aber trotzdem ist Gott so souverän, dass er aus der größten Schweinerei der Menschen noch etwas Herrliches macht, dass dort oben ein Kinderchor entsteht, auf den ich mich schon sehr freue. Und das lässt mich irgendwie wundern immer noch bei Gott das kann, dass er eine Antwort hat. Gott ist nicht verlegen. Erste Zählung, letzte Zählung. Gott ist treu. Das Zweite, das Negative, das ist, dass auffällt, dass der Stamm Simeon dezimiert wird von 52.000 Leuten auf 22.000 Leute. Kein anderer Stamm verliert so viele Menschen. Warum? Das eine zeigt Gottes Souveränität. Das andere zeigt die menschliche Verantwortung. Und ich weiß, dass wir theologisch an der Frage immer wieder zerbrechen, deswegen sollten wir sie auch nicht ungeistlich behandeln, sondern diese beiden Sachen immer schön auseinanderhalten. Gott bleibt treu. Er wird dafür sorgen, dass die Zahl gleich ist. Aber das wird uns nie davon frei machen, dass wir nicht verantwortlich sind für das, was wir tun. Und Simeon und Levi haben was getan? Sie haben damals dieses Volk, dieses Dorf, diese Stadt hingerichtet, weil man sich an Diener vergangen hatte. Und dann spricht Jakob in 1. Mose 49 einen Fluch über sie aus. Und er sagt in 1. Mose 49, Vers 7, verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Das war ihre Strafe. Und jetzt sollte man ja erwarten eigentlich, dass die Zahl von Levi auch abnimmt, oder? Denn es waren ja Simeon und Levi. Und da lernt man, also man könnte sich jetzt hier so in Begeisterung reden, da lernt man ja die nächste Sache wieder, dass Gott immer noch eine zweite Chance gibt. Das ganze Volk bekommt eine Chance, zu Gott umzukehren. In 2. Mose 32. Wer kehrt um? Der Stamm Levi. Her zu mir, wer für den Herrn ist. Da stellte sich der Stamm Levi auf die Seite Gottes. Jetzt bleibt Gott sich auch noch treu. Er zerstreut den Stamm Levi. Er bekommt kein Erbteil. Also Gott steht zu seinem Wort und trotzdem schafft er es, dass er den Stamm Levi mit seinen drei Söhnen ganz in die Nähe der Stiftshütte stellt. Das heißt, er wird besonders gesegnet. Kehat, Gersom und Merari belegen jeweils eine Himmelsrichtung rund um die Stiftshütte. Außerhalb lagert dann das ganze Volk. Gott wandelt den Fluch in Segen um. Aber bei Simeon bleibt es so, dass Simeon dezimiert wird. Und ich habe den Eindruck, da höre ich gerne euer Urteil darüber, wir kommen noch dazu, wenn wir zu Pinhas kommen, da sterben ja 24.000 Leute. Und der Simri, der diese Treulosigkeit begangen hat mit dieser fremden Frau, der dann erstochen wird, der war aus dem Stamm Simeon. Und ich habe fast den Eindruck, dass diese starke Reduzierung von 52.000 auf 22.000 die war, dass das ganze Gericht diese 24.000 Leute, die gestorben sind, den Stamm Simeon getroffen hat. So könnte man sich zumindest erklären, warum er am Ende völlig dezimiert erscheint. Und wenn wir dann nach Josua 19 gehen, da sehen wir, wenn das Land verteilt wird, dass Simeon tatsächlich kein eigenes Erbteil bekommt, sondern sein Erbteil befindet sich im Bereich des Stammes Juda. Er wird praktisch Untermieter. Er darf sich dort niederlassen, aber er bekommt kein eigenes Erbteil. Das ist der zweite Punkt. Wenn wir an die beiden Zählungen denken, denkt immer daran, Gottes Souveränität steht niemals unserer Verantwortung entgegen. Es sind zwei völlig getrennte Dinge, die wir auch mit unserem Intellekt nicht zusammenbringen. Und das sollen wir auch nicht versuchen, weil dann sehr seltsame Lehren entstehen, sondern wir sollen das da lassen, wo Gott es hingestellt hat. Es ist beides eine unerschütterliche Wahrheit, dass das, was wir sehen, werden wir ernten. Unbedingt. Und trotzdem bleibt Gott treu. Unbedingt. Und das ist eine Sache, ist ja mal gut, wenn man Wahrheiten nicht versteht, dass man sie wenigstens anbetet. Und das kann man anbeten. Gottes Weisheit, Gottes Größe. Jetzt haben wir ein bisschen Druck. Ich mache ein bisschen schneller. Wir kommen zum dritten Punkt, und der ist vielleicht der wichtigste Punkt, den ich hervorheben möchte, die Frage des Banners. Unter welchem Panier? Ich weiß nicht, was bei euch in den Bibeln steht. Bei mir steht noch Panier, dann später steht Banner oder Feldzeichen. 4. Mose 2, Vers 3, und zwar die gegen Osten, gegen Aufgang lagernden das Panier des Lagers Juda nach ihren Heeren. Es war ja so, dass das Heer rund um die Stiftshütte aufgestellt war. Überall standen drei Stämme. Und jeder dieser drei Stämme hatte ein Feldzeichen. Und das Feldzeichen ist eine Frage der Identität. Und das finde ich ganz wichtig. Man wusste ja früher, wenn das Feldzeichen nicht mehr zu sehen war in der Schlacht, dann wusste man, die Schlacht war verloren. Wenn die Freiwillige Feuerwehr in meiner Zagen neu gegründet wird, dann bekommt sie eine Fahne. Die Retzower Feuerwehr hat jedenfalls eine Fahne. Und die ist immer ganz wichtig, schon von Motten zerfressen, aber immer wenn sie sich immer mal regelmäßig betrinken, holen sie die dazu immer raus. Das ist ihre Identität, ihre Fahne, bis heute. Und Gott sagt, ihr habt eine Identität, das ist das Panier, das ist das Banner, das ist das Feldzeichen. Und 2. Mose 17 gibt uns die Antwort darauf, wer das ist. Und da möchte ich uns einfach daran erinnern, ich halte das für unsere Zeit extrem wichtig. 2. Mose 17, Vers 15, Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Panier, Yahweh Nissi. Oder der Herr ist mein Feldzeichen. Es ist die Frage, warum es 4 Feldzeichen gab. Ich kann die Frage nicht beantworten. Mir wäre es natürlich lieber, es wäre nur 1 da gewesen, da hätte man die Frage nicht. Aber vielleicht deutet die Tatsache, dass es 4 Feldzeichen sind, darauf hin, dass es ein verkappter Hinweis ist auf die 4 Evangelien. Man denkt auch, dass in Hesekiel 1 ja 4 Tiere genannt werden und dass früher diese Tiere auf den Feldzeichen standen. Auf jeden Fall bedeutet das in jedem Fall, dass jedes dieser Feldzeichen auf den Herrn hindeutet. Jetzt möchte ich gar nicht so viel darüber sagen, warum das 4 waren, sondern ich möchte uns nochmal daran erinnern, wie wichtig das ist, dass wir uns im Klaren sind, wer ist meine Identität? Sowohl in meinem Leben als Christ, wer bin ich, aber auch in unserem Leben als Gemeinde. Wer ist unsere Identität? Und wir wissen ganz genau, dass es die Christenheit ist so zersplittert und so aufgeteilt. Und es war irgendwie in der Kirchengeschichte so, dass sich sehr viele Kirchen menschliche Namen gegeben haben. Und da könnte man sich daran gewöhnen, aber dann ist es ja mal gut, dass man sich immer wieder mal daran gewöhnt, was ist eigentlich normal und was ist eigentlich gut? Was für eine Identität braucht Choppen und was für eine Identität braucht Rezzo? Brauchen wir einen Namen? Wenn uns jemand fragt, wer ist denn euer Chef hier? Musst du doch irgendwas sagen. Wenn du sagst, wir haben keinen Chef, dann sagen die anderen, was seid denn ihr für ein Haufen? Das geht doch gar nicht. Dass wir den Mut haben, ja, wir haben einen Chef, wir haben einen Obersten, aber der ist unsichtbar, jedenfalls für dich. Also wir sehen den schon, aber es gibt vielleicht manche, die sehen ihn nicht. Und das ist unsere Identität. Und ich habe einen sehr schönen Abschnitt gefunden. Es gibt so alte Bücher, wenn man alt wird, liest man wieder alte Bücher, Macintosh, wunderbar. Ich lese mal einen Abschnitt vor. Die zweite Frage betrifft die Standarte, das Panier. Was ist das? Ist es ein theologisches System oder was ist das Panier des Heeres Gottes? Es ist Christus. Das ist das einzige Panier Gottes und das einzige Panier jener Kriegsschar, die sich in dieser Wüstenwelt sammelt, um gegen die Heere des Bösen Krieg zu führen und die Schlachten des Herrn zu schlagen. Jedes andere Panier macht uns für den geistlichen Kampf mit Streitigkeiten um irgendein theologisches System, jedes andere Panier macht uns für den geistlichen Kampf, in den wir gerufen sind, untauglich. Was haben wir als Christen mit Streitigkeiten um irgendein theologisches System oder eine kirchliche Organisation zu tun? Wie wichtig sind uns Gewohnheiten, Zeremonien oder religiöse Feiern? Sind wir im Begriff, unter irgendeinem solchen Panier zu kämpfen? Möge Gott uns davor bewahren. Unsere Theologie muss die Bibel sein. Unsere Kirchenorganisation, der eine Leib, den der Heilige Geist bildet und der mit dem lebendigen und verherrlichten Haupt im Himmel vereinigt ist. Und jetzt kommt ein sehr schöner Satz. Für irgendetwas zu kämpfen, das weniger ist als das, ist für einen wirklichen geistlichen Streiter zu wenig. Amen. Ich finde das schön, wenn man Dinge so auf den Punkt bringt und sagt, liebe Freunde, wir müssen uns immer mal daran erinnern, unter welchem Panier wir eigentlich laufen. Es gibt ja auch viele Missionsorganisationen, die können hilfreich sein, aber ich sage schon mal den Strategen, die da hingehen, vergesst niemals, dass ihr immer dem Herrn verantwortlich seid für das, was ihr tut. Der Herr sendet aus, nach wie vor. Niemals sendet eine Gemeinde aus. Niemals ordiniert eine Gemeinde. Der Herr sendet aus. Er ist das Haupt seines Leibes. Und das Gute ist, wenn der Herr aussendet, sorgt er für alles. Und wir müssen das wieder glauben. Wir müssen wirklich unsere Sicht wieder mal korrigieren oder reformieren, dass wir unter einem Panier fahren und das ist der Herr. Das ist ja nicht irgendwie eine Form von Einschränkung. Wir verlieren dadurch ja nichts, sondern es ist ein unglaublicher Gewinn. Wir werden extrem unabhängig. Also nicht, dass wir nicht auch teamfähig bleiben wollen, aber ich hänge nicht an irgendeinem Draht, einer Überweisungsträger, an irgendwas. Wie kann es sein, dass wir Spenden, Werbe, strategische Feldzüge veranstalten als Christen, wo wir doch wissen, wenn ich von Gott beauftragt werde, irgendwas zu machen, dann gehe ich doch zu Gott, wenn ich ein Problem habe. Und dann soll es doch sehr merkwürdig zugehen, wenn Gott plötzlich in Verlegenheit kommt und sagt, also Klaus, das tut mir aber echt leid, jetzt ist mir doch black das Geld ausgegangen. Das kann man sich doch nicht vorstellen, oder? Wenn wir im Auftrag Gottes handeln, aber wir glauben das nicht mehr. Und deswegen gehen wir einfache Wege, bequeme Wege. Wir gehen die Wege, auch die alle gehen. Und wir vergessen, was für ein herrliches Panier über uns weht. Vergesst das bitte nicht. Der vierte Punkt ist ein Detail aus Kapitel 11. Das ist eher ein praktisches Detail. Das berührt unsere Frage der Dankbarkeit. Und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn, und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Das Merkwürdige ist in Kapitel 11, dass wir noch nicht mal wissen, worüber sich das Volk beklagt, sondern die waren inzwischen so strukturiert, dass sie früh aufstanden und klagten. Natürlich, das ist mein Job. Das ist meine Berufung. Nach dem Motto, wie geht es dir? Ich kann nicht klagen. Das tut mir sehr leid. So eine blöde Antwort. Ich kann nicht klagen. Du sollst ja auch gar nicht klagen. Es hat kein Mensch gesagt, dass du klagen sollst, es sei denn, du hast wirklich intensiv dich mit 4. Mose 11, Vers 1 befasst. Da ist ein Volk, das steht frühs auf und dann fängt schon der Opa wieder an und sagt, mir quillt schon wieder das blöde Mann durch die große Zehe. Also irgendwo ist er drauf gelatscht, irgendwas gefällt ihm nicht und er muss sich beschweren. Und ich warne uns davor, weil das mit erheblichen Folgen verbunden ist, das werden wir auch noch sehen, wenn wir weiter über das 4. Buch Mose nachdenken. Undankbarkeit ist eine richtige Frechheit. Und der Beweis dafür sind zwei Stellen aus dem Neuen Testament. Die eine ist Römer 1. Das habe ich mal sehr nachdenklich gemacht. Dass Paulus sagt in Römer 1, die Menschen werden im Wesentlichen dafür gerichtet, dass sie nicht dankbar sind. Also wir haben ja schon mal Gespräche bei uns in der Gegend, dass sie sagen, ja, warum soll ich denn an Gott glauben? Ich habe ja keinen umgebracht oder so. Na, ich sage, das, erstmal weiß ich das nicht und zum Zweiten spielt es auch gar keine Rolle. Gott denkt ja gar nicht in deinen Kategorien, sondern Gott sagt, ich werde dich deshalb verdammen, weil du nicht dankbar bist. Und da sind sie schon mal erschrocken. Römer 1, Vers 21. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Da könnte man denken, ist das denn so wichtig? Doch, es ist wichtig. Gott überschüttet uns mit guten Dingen, sowieso im Alltag, aber er hat ja auch ein Erlösungswerk für uns getan. Also Gott agiert immer, er ist immer der Erste, der etwas tut. Er ist in Vorleistung gegangen. Und selbst wenn die Leute das noch nicht verstehen mit dem Kreuz, verstehen sie zumindest, dass sie in ihrem Leben schon ein, zwei Tage verbracht haben, für die es sich lohnt zu danken, an denen sie gesund waren, an denen es ihnen gut ging, an denen Gott die Sonne aufgehen lässt über sie. Und sie danken einfach nicht. Und dann sagt Paulus, das ist das Grundübel. Ihr seid nicht dankbar. Und weil ihr Gott gekannt habt und ihr habt ihn nicht verherrlicht und ihr habt euch nicht bedankt, dafür werdet ihr verurteilt. Und es gibt die schöne Geschichte in Lukas 17 mit den 10 Aussätzigen, wo auch die Kinder immer schon das schöne Kinderlied lernen. Wo aber sind die? Na, 10 zum Glück nicht, aber die 9. Lukas 17, Vers 17. Wo aber sind die 9? Warum erzählt der Herr so eine Geschichte, die man so gut verstehen kann und wo jeder sagt, die ist doch krass, die Geschichte, oder? Warst du schon mal aussätzig? Du? Noch nicht. Also ich kenne so Geschichten, wie die aussahen, wie die gerochen haben, wo die gelebt haben. Stell dir vor, du hast nur noch ein Arm, nur noch ein Bein, alles abgefault, du lebst mit deinem Kumpel zusammen, dem geht es so ähnlich, vor der Stadt, die Leute legen euch die Esswaren hin, die schon abgelaufen sind. Es ist so ein elendes Leben und ihr lebt in so einer Todes-WG zusammen, ihr wisst ganz genau, ihr sterbt jetzt demnächst. Und dann kommt der Herr, kommt in diese WG, sieht da 10 Mann und er macht sie gesund, auf den Schlag. Ich meine, was hat sich in deren Leben verändert? Okay, die mussten sich wieder die Fußnägel schneiden, weil sie wieder welche hatten. Aber das war auch der einzige Stress, den sie dann wieder hatten. Aber sie waren gesund. Und was hätten die für ein Fest feiern müssen? Wie hoch hätten die springen müssen? Und vor allen Dingen, die hätten doch alle auf den Herrn zustürmen müssen, den umarmen, dem die Luft abdrücken. Also ich habe so Bilder vor mir, wenn jemand ein Tor schießt, dann wird er auch schon mal so lebendig begraben. Ja? Das sind Leute, die freuen sich. Okay. Und dann drehen sich 9 Leute um und der eine geht wieder seine Autos reparieren, der andere fährt wieder Motorrad, der andere geht segeln, was weiß ich. Und der Herr steht da mit dem einen und dann sagt er, du sag mal, wo sind eigentlich die 9? Wo sind denn eigentlich die 9? Und der Herr erzählt die Geschichte, weil er sagen will, das seid ihr. So sind wir. Wir haben 10 Wohltaten bekommen, wir bedanken uns maximal für eine. Das ist krank, oder? Das ist nicht gut. Und vielleicht, wenn die Woche dazu dienen würde, dass ihr nochmal so nachdenkt, was ihr für Wohltaten empfangen habt in eurem Leben und eine Dankbarkeit entwickelt. Wir hatten mal einen Zivi bei uns, der war so um die 20 und der machte früh auf und bekam plötzlich eine Idee, das kommt also auch bei Zivis vor. Und er bekam die Idee, dass er merkte, seine Mutter hätte Geburtstag. Ich sage, Mensch, das ist ein Ding, schreib ihr mal. Und da hat er einen Lachanfall. Ich sage, ich schreibe doch meiner Mutter keinen Brief und so. Na, ich sage, lass uns mal noch ein bisschen spazieren gehen. Und dann habe ich ihm mal heimgeleuchtet und habe ihm gesagt, sag mal, du hast dich da 18 Jahre durchgefuttert zu Hause, dann bist du weg unter Loben und Danken oder wahrscheinlich noch nicht mal das. Und du bringst es mit 20 nicht fertig, deiner Mutter einen Brief zu schreiben und dich mal zu bedanken. Ich sage, eigentlich müsste ich dich vom Hof jagen. Und abends kam er an, völlig zerknirscht. Hast du meine Briefmarke? Ja, ich ja, die würde ich dir in diesem Fall spendieren. Und dann dachte ich so abends im Bett, Halleluja. Da hat einer begriffen, dass er sich doch mal irgendwas abkrampfen muss und sich doch vielleicht mal bedanken könnte für irgendeine Sache, für die er sich noch gar nicht bedankt hat. Und wenn ihr noch Eltern habt, vergesst das nicht. Ja? Irgendwann machen die Augen zu. Ihr könnt euch nicht mehr bedanken. Das wäre dann sehr schade. Lasst uns dankbar sein. Kolosser 3 als Abschluss dazu. Kurze Verse, kann man sich mal gut merken. Der besteht aus 3 Worten. Kolosser 3, Vers 15 am Ende. Und seid dankbar. Jetzt haben wir noch 3 Minuten. Ich lasse einen Punkt weg und komme zum letzten Punkt. Und der betrifft das Zitat von Tosa in Reinkultur. Wir kommen zu 4. Mose 4, Vers 6. Ein Vers. Und sie sollen eine Decke von Dachsfell darüber legen und ein Tuch ganz von blauem Purpur oben darüber breiten und ihre Stangen daran tun. Was ist passiert? Das ist die Transportanordnung für die Stiftshütte bei dem Zug durch die Wüste. Und jetzt ist Folgendes passiert, dass der Mose denen sagt, ihr nehmt die ganze Stiftshütte, ihr packt alles ein und über jedes Teil kommt ein Dachsfell. Oder man weiß nicht genau, was es war, ein Seekuhfell. Wobei, ich weiß nicht so richtig, wo sie damals Seekuhfelle her hatten. Vielleicht doch Dachsfelle. Jedenfalls war es ein Fell, was der Farbe der Wüste angepasst war. Und man hat, das war die perfekte Tarnung. Es war unscheinbar, es war regelrecht, na nicht dreckig, aber es war überhaupt nicht prächtig. Das hat man oben drüber gelegt. Das heißt, man hat nichts gesehen, irgendwie von der Herrlichkeit dessen, was man da durch die Wüste trägt. Für einen äußeren Betrachter war es nicht wahrnehmbar. Mit einer Ausnahme. Nämlich, wenn die Bundeslade verpackt wurde, kriegte die auch ihr Seekuhfell oben drüber. Und dann sagt aber Mose, über die Bundeslade legt ihr bitte eine große blaue Purpurdecke. Aber wenn der Michael jetzt eine Drohne gehabt hätte, hätte die über dieses Lager fliegen lassen können, da hätte man gesehen, ein unscheinbarer, perfekt getarnter Zug geht durch die Wüste, unterbrochen von einem blauen Fleck. Und ich war neulich mal in einer Gemeinde, da habe ich das ein bisschen für die Kinder illustriert. Und ich habe mich doch sehr gefreut, als ich nach Hause kam, kriegte ich 3 Briefe von Kindern. Und die haben alle ein Bild gemalt vom Wüstenzug und überall der schöne blaue Fleck. Und da habe ich gedacht, die haben es verstanden. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Wir müssen einfach verstehen, dass es eine Sache gibt, die Gottes besondere Aufmerksamkeit erregt. Und das ist die Bundeslade. Und die Bundeslade redet vom Herrn Jesus. Weil die ist nämlich aus Holz und aus Gold. Und die spricht von den beiden Naturen des Herrn. Er war Mensch und er war Gott. Soweit jetzt zur vorbildhaften Bedeutung. Und jetzt sorgt Gott dafür, in diesem Zug durch die Wüste, er kann es einfach nicht lassen. Er hätte ja auch alles tarnen können. Aber er sagt, nein, die Bundeslade, selbst beim Transport, es muss einfach klar sein, das ist etwas Besonderes. Und das ist ein Stück der Herrlichkeit Gottes, die Tosa vermisst hat. Denn wenn wir ins Neue Testament gehen und wir kommen zur Taufe, dann sehen wir auch die ganzen Menschen und plötzlich kommt Jesus und lässt sich taufen. Und dann kommt wieder die blaue Decke aus dem Himmel, ja, dann öffnet Gott den Himmel und er sagt, Freunde, da möchte ich mal kurz unterbrechen, das ist etwas Besonderes. Und ich kann nicht schweigen, ich kann nicht auf meinen Sohn sehen, ohne etwas von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit zu zeigen. Vergesst das bitte nicht und unterstreicht euch das bitte. Ganz von blauem Purpur. Ich möchte jetzt gar nicht davon anfangen, was das alles vorbildhaft bedeutet, der blaue Purpur. Ja, ist der Mensch aus dem Himmel. Und ich finde das schön. Ich freue mich einfach darüber, wenn ich sowas entdecke, dann male ich mir das auf und dann kommt der Farbkasten ein großer blauer Fleck. Und der erinnert mich immer daran, wenn jemand etwas Besonderes ist, wenn jemand besonders ist, dann ist es der Herr und niemals wir. Lasst uns einfach einreihen in die Volkszählung. Du bist vielleicht Nummer 477, ich bin 586. Aber es spielt eigentlich keine Rolle. Was wirklich wichtig ist, ist die blaue Decke. Was wirklich wichtig ist, ist der Herr. Und ich kann euch sagen, dass mich das so beseelt, wo ich hierher gefahren bin, ich möchte nichts anderes sagen, als was den Herrn groß macht. Weil ich glaube, dass das uns geistlich weiterbringt. Dass das wirklich geistliches Wachstum bewirkt. Wir müssen den Herrn wieder lieben lernen. Wir müssen Schönheiten entdecken bei ihm. Jetzt habe ich mal Namen studiert in der Bibel. Das habe ich glaube auch schon mal erzählt hier. Ja, ich bin ja schon so oft hier. Du kannst mich ja durch Abwinken korrigieren oder so machen. Es gibt ja irgendwie im Römerbrief einen Quartus, ja? Der hat, und Tertius hat den Brief geschrieben, ja? Oder? Römerbrief? Naja, ist egal. Was ich sagen will, es gibt in der Bibel einen Sekundus, einen Tertius, einen Quartus und einen Quintus. Wer ein bisschen Lateinisch kann, ist also der Zweite, der Dritte, der Vierte und der Fünfte. Wisst ihr, was es nicht gibt? Primus. Finde ich schön. Weil Gott sagt, das ist ja wohl klar. Wenn einer Primus ist, dann mein Sohn. Aber wenn es um euch geht, also wenn ihr denkt, ihr könntet euch irgendwie hocharbeiten im Reich Gottes, denkt einfach dran, ihr kommt maximal bis Sekundus. Dann ist Ruhe. Dann ist plötzlich die Karriere leider abgeschnitten und dann fällst du sowieso irgendwann wieder runter. Bleib am besten ganz unten, beim 20. oder so. Und denkt immer daran, Primus gibt es nicht. Primus ist der Herr. Er ist über alles erhaben. Er ist der, der unter dieser blauen Decke bei der Stiftshütte geruht hat und wo Gott einfach sehr deutlich, farbintensiv dokumentiert hat, das ist mein Sohn, das ist etwas Besonderes.